Kann ein Christ sündigen? Ja, leider. Kann ein Christ lügen und betrügen? Klar, er kann das. Kann ein Christ sexuell ausschweifend leben und die Ehe brechen? Auch das ist möglich. Und ist das normal, wenn ein Christ lügt, betrügt und die Ehe bricht? Nein, das ist nicht normal. Wir merken, wir stehen hier in einem Spannungsfeld. Es ist für uns selbstverständlich, dass ein Christ sündigt, aber wir wissen genauso gut, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Und wo liegt das Problem? Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben und zu einem neuen Leben wiedergeboren sind, dann sollten wir doch nicht mehr sündigen. Unser Leben sollte von dem Moment der Wiedergeburt einzig und allein auf das Reich Gottes ausgerichtet sein. Ja, es sollte, aber die Wirklichkeit sieht manchmal anders aus. Und Paulus litt in seinem Dienst unter dieser Tatsache. Denn Philippen schrieb er, ihm würden die zuverlässigen Mitarbeiter fehlen. Er schreibt, ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie Timotheus. Und Timotheus konnte er nicht schicken, weil Timotheus eine andere wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Aber warum findet denn Paulus keinen, den er schicken könnte? Und Paulus meint, den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Die anderen Christen sind Egozentriker. Sie drehen sich mehr um sich selber als um Jesus Christus. Ihr persönliches Wohlbefinden ist ihnen wichtiger als die Sache Jesu Christi. Und Christen können also ihr Leben auf eine Weise gestalten, die vom Ideal weit entfernt ist, weit weg von dem, was man von einem Christen erwarten könnte. Und interessanterweise wissen ja auch die Nichtchristen immer, was man von einem Christen eigentlich erwarten könnte. Und darüber spricht Paulus in dem Abschnitt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 5 bis 11, den wir miteinander anschauen werden. Ich lese zuerst diesen Text. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand angezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen Menschen, von Gott erschaffene Mensch, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Die Frage stellt sich also hier, wie können wir unser Ego begraben? Und ich begrabe mein Ego, indem ich schlechte Verhaltensweisen aufgebe. Obwohl Christus für uns gestorben ist, wie Paulus das den Kolossen erklärte, fordert er die Christen auf, schlechte, sündige Eigenschaften und Verhaltensweisen zu töten. Also er sagt zuerst, wir sind in Christus gestorben. Aber jetzt spricht er davon, obwohl wir in Christus gestorben sind, dass wir schlechte Verhaltensweisen töten sollen. Tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Das ist eine radikale Aufforderung an die Christen. Paulus verlangt nicht ein schrittweises Beenden schlechter, sündiger Eigenschaften. Nein, wir sollen sündiges Verhalten sozusagen ermorden, erschießen, töten. Radikaler kann man das kaum sagen. Töten ist etwas Endgültiges. Und damals wie heute sind Menschen großen Versuchungen ausgesetzt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier ist heute wie damals omnipräsent. Werbung, Talkshows, Inserate und Filme sind voll von Unmoral und Schamlosigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, lässt uns das auch nicht alles kalt. Und die Christen in Kolosse lebten ebenfalls in einer moralisch zerfallenen Gesellschaft. Ein Apologet, Tertullian, schreibt über den Sittenzerfall im Römischen Reich Folgendes. Daheim, in der Fremde, über See, an jedem Ort ist die Wollust eure Begleiterin, deren immer wiederkehrendes Aufflammen leicht irgendwo, ohne dass ihr es erfahrt, schon bei ganz flüchtigem Geschlechtsverkehr, Kinder in die Welt setzen kann, sodass das auf solche Weise gepflanzte Geschlecht durch den Verkehr der Menschen miteinander auf seinen eigenen Ursprung trifft und ihn doch blind gegen den Inzest die Verwandten nicht erkennt. Also die Moral war dermaßen zerfallen, dass er hier sagt, dass man überall sexuell frei gelebt hat, ausschweifend, sodass die Gefahr groß war, dass irgendwann die Menschen aufeinandertreffen, miteinander verwandt sind, ohne es zu wissen, und Inzest betreiben. Auch wurden Menschen im Römischen Reich für die Unterhaltung des Volks missbraucht. Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, zeigt am Beispiel der römischen Spiele, wie schamlos und bösartige Leidenschaft von dem die Menschen angetrieben waren. Da veranstaltete beispielsweise der römische Kaiser Claudius, der übrigens auch in der Apostelgeschichte erwähnt wird, ein Volksfest zur Einweihung eines neuen Kanals. Als Attraktion ließ er eine Schiffskampfszene vorführen. Da gab es halt noch keine Filme, da musste man das halt in echt machen. Claudius rüstete 3 und 4 Ruderer aus und besetzte sie, jetzt müsst ihr gut hören, mit 19.000 Bewaffneten. Also 19.000 Menschen waren beschäftigt, waren damit involviert in diese Kampfszene. Die Ufer, Hügel und Anhöhen füllte wie im Theater eine zahllose Menschenmenge. Obgleich es sich um Sträflinge handelte, wurde mit dem Mut tapferer Männer gekämpft. Und nachdem viel Blut geflossen, schenkte man den Überlebenden, also den übriggebliebenen das Leben. Stellt euch das vor. Menschen kämpfen gegeneinander, Häftlinge, Gefangene hat man genommen. Das war eine Hinrichtungsshow. Da hat man zugesehen, hat jeder persönlich um sein Leben gekämpft. Und das Volk hat sich daran belustigt. Das war auch keine gute Moral im Römischen Reich. Und bevor die Kolosser Christen wurden, war für sie diese Art zu leben normal. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt, sagt Paulus. Ihr Leben wurde von Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelter Leidenschaft, bösem Versagen und Habgier bestimmt. Das waren keine Heiligen, bevor sie Christen wurden. Doch Gott schaut nur eine begrenzte Zeit solchem Treiben zu, wie Paulus dann meint, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Gott wird Menschen, die so leben, früher oder später zur Rechenschaft ziehen. Es ist doch sehr interessant, dass Paulus die Christen auffordert, die bösen, negativen und sündigen Verhaltensweisen zu töten. Damit macht er doch deutlich, dass wir eigentlich alle, was wir eigentlich schon alle wissen, Christen können, wie Menschen leben, die Jesus nicht kennen. Schlicht und ergreifend. Er geht davon aus, dass Christen so leben können, wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wer von sich überzeugt ist, dass er nie eine schreckliche Sünde begehen kann, weil er Christ ist und der Heilige Geist in ihm lebt, der könnte eines Tages aus seiner Illusion erwachen, nämlich dann, wenn er etwas getan hat, von dem er nie und nimmer dachte, dass er je so etwas tun würde. Und deshalb warnt Paulus vor zu großer Selbstsicherheit. Er sagt, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und Oswald Chambers sagt, alle Katastrophen im Leben werden dadurch hervorgerufen, dass wir nicht mit der Tatsache der Sünde rechnen. Dass wir so leben, als wenn wir alles im Griff hätten. Christen sind leider zu allem fähig. Und wenn wir das wissen, dann achten wir darauf, dass wir nicht zu Fall kommen. Wir töten dann alles, was sich in uns an zerstörerischem Potenzial zu regen beginnt. Und töten bedeutet nicht, dass ich das Böse unterdrücke oder verschweige, verdränge, sondern ich schaue meinen sündigen Neigungen in die Augen und ich ermorde sie. Nur so können wir töten. Ich kann nicht töten, wenn ich nicht weiß, was ich töte. Und wenn ich etwas verdränge in mir, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das kocht und dann irgendwann der Deckel wegfliegt. Aber wenn ich dem in die Augen schaue und sehe, das ist mein Problem, da habe ich sündige Regungen in mir und dann kann ich sie ermorden. Und wie ermorden wir diese sündigen Verhaltensweise? Wir ermorden sie, indem wir einen radikalen Schnitt machen. Indem wir einschneidende Maßnahmen ergreifen. Wie das die Christen in Ephesus demonstrierten. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Und als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Sehr viel Geld damals. Diese Christen machten einen radikalen Schnitt mit ihrer Vergangenheit. Und manchmal braucht es diesen radikalen Schnitt in unserem Leben. Wenn ich der Pornografie verfallen bin, dann muss ich einen radikalen Schnitt machen und alles pornografische Material aus meiner Wohnung rauswerfen. Alles andere ist Augenwischerei. Wenn ich habgierig bin, dann muss ich meinen Umgang mit Geld und Besitz radikal verändern. Und selbstverständlich unterstützt uns Gott, wenn wir unser Leben ordnen. Paulus schreibt den Christen in Rom, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Wenn ihr in der Kraft Gottes, von Gottes Geist, die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Weil der Heilige Geist in uns lebt, haben wir die Kraft, radikale Einschnitte auszuführen. Aber den ersten Schritt müssen wir selber tun. In Ephesus verbrannten die Christen ihre Bücher freiwillig. Gott räumte diese Bücher nicht weg und er setzte sie auch nicht in Brand. Du kannst lange dafür beten, dass dich Gott von einer Sünde befreit, wenn du nicht selber Hand anlegst. Ich hatte eine Korrespondenz mit jemandem, der mit dem Internet Probleme hatte und dann habe ich ihm das erklärt und schlussendlich kann man nur eins sagen, den ersten Schritt, diese Seiten im Internet nicht mehr aufzurufen und wenn es halt sein muss, mit einem Programm zu sperren, diesen Schritt nimmt Gott uns nicht ab. Und wenn ich das, was meine Begierde immer füttert, immer wieder zulasse, dann kann ich doch nicht erwarten, dass Gott einfach mein Problem löst. Du kannst lange dafür beten, dass dich Gott von einer Sünde befreit, wenn du selber nicht bereit bist, Hand anzulegen. Und da kannst du von Seelsorger zu Seelsorger laufen. Und jedes Mal, wenn dir ein Seelsorger dich darauf aufmerksam macht, wenn er ein guter Seelsorger ist, wird er dich darauf aufmerksam machen, dass du Hand anlegen musst, dann suchst du den Nächsten. Bis du mit dem wieder an diesem Punkt bist. Wir können das nicht umgehen. Gott wird deine Wohnung nicht räumen. Und das, was dich immer zu Fall bringt, musst du selber rauswerfen. Tust du das, dann wirst du die Kraft Gottes erleben. Alles, was uns und anderen Menschen verletzt und zerstört, alles, was Gott beleidigt, sollen wir beseitigen. Jetzt leg das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Die ersten Christen kannten die Gefahr, dass alte sündige Verhaltensweisen in ihr Leben zurückkehren können. Und einem römischen Konsul, der sie anklagte, das war zur Zeit, dass man auch die Christen verfolgte im Römischen Reich, erklärten sie zur Verteidigung, was sie denn tun. Denn die Römer meinten, sie tun irgendwas Schreckliches, wenn sie sich treffen. Und dann berichtet der Konsul Plinius nach Rom den Kaiser Trajan Folgendes. Sie versicherten aber, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum habe in Folgendem bestanden. Gewöhnlich seien sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang gesungen. Durch einen feierlichen Eid hätten sie sich nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen verpflichtet, sondern dazu, keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, kein zur Verwahrung anvertrautes Gut abzuleugnen. Mit anderen Worten, diese Christen kannten die Gefahr, in der sie stehen, auch wenn sie wiedergeboren sind. Mir kommt jetzt auch ein Beispiel in den Sinn von einem Freund, der hat mich mal angerufen, das ist schon Jahre her, und hat gefragt, du, wir haben so einen Hauskreis mit Ehepaaren, kannst du mir eine gute Idee sagen für ein Thema, das wir besprechen könnten? Dann sage ich, ja, ich hätte schon ein gutes Thema. Sprecht einmal darüber, wie ihr euch treu bleiben könnt. In der Ehe. Sag ich, ja, spinnst du, treu bleiben, wir sind Christen, das ist kein Thema für uns. Da habe ich gesagt, fände es trotzdem interessant. Heute ist er geschieden. Es wäre doch ein Thema gewesen, worüber man hätte sprechen können. Ich sage nicht, dass er dann jetzt nicht geschieden gewesen wäre. Aber das meine ich. Diese Christen hier, die wussten, die kannten die Gefahr. Sie haben den Gefahren ins Auge geschaut und haben gesagt, wir wollen keinen Diebstahl begehen. Wir wollen die Ehe nicht brechen. Sie haben nicht gesagt, ist für uns kein Thema. Wir sind Christen, wir sind wiedergeboren, das passiert uns gar nicht. Ich begrabe mein Ego, indem ich gute Verhaltensweisen einübe. Das mit dem Töten ist einfacher gesagt als getan, wie das immer ist. Sprechen ist einfacher als handeln. Klar, ich kann alles aus meiner Wohnung rauswerfen, aber ich kann die Welt nicht räumen. Kaum verlasse ich meine Wohnung, begegnet mir allenfalls genau das, was ich rausgeworfen habe. Es ist wie, wenn ich dann davon angezogen würde. Und nun, Paulus gibt uns einen wichtigen Hinweis. Er erinnert uns nochmals mit einem schönen Bild an das, was uns geschehen ist, als wir unsere Schuld bekannten und Jesus in unser Leben eingeladen haben. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen Menschen, von Gott erschaffene Mensch, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Und Paulus sagt hier, das ist doch, muss ich doch noch darauf hinweisen, nicht weil ihr das alte Gewand, ein Bild für das Leben ohne Jesus, ausgezogen habt und ein neues Gewand angezogen, das Bild für ein Leben mit Jesus, seien alle sündigen Regungen in uns beseitigt. Das sagt er eben gerade nicht. Paulus will uns mit diesem Bild die fundamentale Veränderung in unserem Leben in Erinnerung rufen, dass wir die besten Voraussetzungen dafür haben, um die sündigen Verhaltensweisen zu töten. Wie nun aufgrund dieser Tatsache ein Veränderungsprozess aussehen kann, will ich anhand von drei Schritten aufzeigen. Als erstes müssen wir verstehen, wer wir sind als Christen. Wir sind Kinder Gottes, Menschen, deren Sünden durch den Tod von Jesus vergeben worden sind. Bildlich gesprochen haben wir bei der Bekehrung ein weißes Kleid bekommen, ein fleckenloses Kleid. In den Augen Gottes sind wir rein. Das ist etwas ganz Großartiges. Gott hat uns gereinigt. Und wenn uns das klar ist, dann merken wir sofort, dass unzüchtiges und sündiges Verhalten nicht zu uns passt, passt nicht mehr zu uns. Uns wird bewusst, dass dieses weiße Kleid hässliche Flecken bekommt. Unsere erste Reaktion ist meistens, diese Flecken zu verstecken oder ein schönes Muster auf dem Kleid zu gestalten. Aber der zweite Schritt besteht darin, dass wir diese Flecken nicht mehr verstecken und retuschieren oder zu einem schönen Muster gestalten, sondern dass wir genau hinschauen und diese Flecken benennen. Lüge, Diebstahl, Betrug, Ehebruch und so weiter. Und von dem Moment an dem ich meine sündigen Verhaltensweisen, dass ich ihnen einen Namen gebe, zeige ich Bereitschaft zur Bereinigung dieser Sache. Sobald ich bereit bin, es beim Namen zu nennen und nicht zu beschönigen, solange ich meine Flecken nicht benenne und sie mit beschönigen Worten umschreibe, pflege und hege ich sie. Wenn ich sage, ja, ich bin jetzt halt schlecht drauf und das kann ja jedem passieren und was kann ich dafür, ich bin halt nun mal schwach und pipapo, wir haben so viele Erklärungen, aber ich habe jetzt ein bisschen Zuneigung gebraucht, deshalb habe ich jetzt halt, weil meine Frau im Moment sauer ist, mich in die Arme einer anderen geworfen. Gott wird das schon verstehen. Wir können unsere Flecken so wunderschön beschreiben. Aber sobald ich sie benenne, kann ich sie auch bekennen. Und durch das Bekennen Gott gegenüber verschwinden die Flecken vom Kleid. Johannes beschreibt das so: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden. Und jetzt sieht mal die Wortwahl: und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Er reinigt uns von all dem. Der Einzige, der unser Problem lösen kann und uns reinigen kann, ist Gott selbst. Und in dieser Tatsache liegt die Kraft für unsere Veränderung. Der neue, von Gott erschaffene Mensch wird fortwährend erneuert, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werden. Jeder Christ soll in diesem Prozess der fortlaufenden Erneuerung stehen. So werden wir Gott immer ähnlicher. Übrigens können wir die Aufforderung von Paulus, unser sündiges Verhaltensweise zu töten, nur deshalb befolgen, weil Gott uns neu erschaffen hat. Ohne diese Erneuerung wäre das für uns unmöglich. Das wäre wie wenn Paulus von einem Elefanten verlangen würde, dass er fliegen lernt. Es geht nicht. Fliegen kann nur der von Gott erneuerte Mensch. Und der dritte Schritt ist, dass wir uns neu orientieren, neue Verhaltensweisen einüben. Denn es kann sehr schwierig werden, wenn sündige Verhaltensweisen nicht durch positive Verhaltensweisen und Beschäftigungen ersetzt werden. Wer nur tötet und nicht ersetzt, erzeugt eine Leere im Leben und verstärkt dadurch den Drang zurück in alte Verhaltensweisen. Es ist wie ein Sog, der eintritt. Weil ich höre nur aus, ich gebe nur ab, ich gebe nur Dinge auf, aber ich fülle, wenn ich nichts Neues hineinfülle, dann entsteht wie ein Vakuum. Und das muss gefüllt werden und dann füllt man es wieder, genau mit alten Verhaltensweisen, dann sagt man, ich schaff's nicht. Paulus gibt den Ephesern ein praktisches Beispiel, an dem wir das Prinzip von nachhaltiger Veränderung erkennen können. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, schreibt er, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch denen abgeben, die in Not sind. Also ein Dieb soll nicht nur mit dem Stehlen aufhören und damit sein habgieriges Verhalten töten, stattdessen soll er viel arbeiten, damit er noch in der Lage ist, notdürftigen Menschen zu helfen. Das ist dann perfekt. Das ist der Veränderungsprozess. Dass ich nicht einfach nur töte, sondern dass ich auch neue Verhaltensweisen einübe. Jeder Mensch kann sich von sündigen Verhaltensweisen lösen und sich positiv verändern. Jeder Mensch. Keiner ist zu schwach oder zu unbegabt dazu. Wir neigen ja immer dazu, dass wir so grausames Erbarmen haben mit uns selbst. Wir schaffen es nie, weil wir arm und schwach sind, aber wir erwarten es immer vom anderen. Das Einzige, was für diese Veränderung nötig ist, ist Jesus Christus. Und so hat niemand von uns eine Ausrede, warum es bei ihm nicht funktionieren sollte. Deshalb sagt Paulus zum Schluss dieses Gedankenganges, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr. Ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. In der Verbindung mit Jesus entsteht ein neuer Mensch. Wie Paulus das schön in Korinthern sagt, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Leider ist es so, dass wir als Christen wie ganz normale Egoisten leben können. Menschen, die sich um sich selber drehen, statt ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Doch das passt ganz und gar nicht zu uns. Unser Ego muss begraben werden. Ich will uns mit einem letzten Bild das verdeutlichen. Ein Schwein, das sich im Dreck und Schlamm wühlt, ist doch ganz normal. Das ist die Natur des Schweines. Aber eine Katze, die sich im Schlamm und Dreck wühlt, ist etwas komplett Abnormales. Eine Katze ist immer bemüht, ihr Fell sauber zu halten. Und so sollen die Katzen unser Vorbild sein. Wir sollen unser Fell sauber halten, unser Kleid weiß halten. Das ist eine der Hauptbeschäftigungen der Katzen. Wir sollten es wie Katzen machen und unser Kleid sauber halten, unser Ego zur Ehre Gottes begraben. Und zum Schluss will ich das, was ich gesagt habe, von Paulus zusammenfassen lassen, weil selber könnte ich das nicht so gut. Und zwar, was er im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 1 bis 13 schreibt. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort und was wir daraus lernen können. Und ich möchte dir danken, dass dein Wort so realistisch ist. Dass es uns nicht irgendetwas vorspiegelt, was wir nicht einordnen oder verstehen können. Und Herr, es ist uns ein Anliegen und ich denke, jedem von uns, der hier drin sitzt und dich liebt, uns ist es eigentlich ein Anliegen, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Ein Leben, das nicht von Zwängen bestimmt wird, von Süchten, von Abhängigkeiten, sündigem Verhalten. Und Herr, du weißt, wo der ein und andere von uns noch dran ist und wo Tötungspotenzial vorhanden ist, wo wirklich etwas in Ordnung gebracht werden muss. Und schenke, dass deine Kraft da zum Tragen kommt. Hilf uns, dass wir bereit sind, auch falschen Verhaltensweisen wirklich in die Augen zu schauen und sie zu benennen und sie nicht zu beschönigen und zu rechtfertigen. Geh du mit uns durch diesen Prozess, denn da, wo du deinen Finger drauflegst, da ist Heilung im Anzug. Bewahr uns davor, uns gegenseitig aufeinander zu zeigen, aber zeig du jedem von uns, was dran ist und an was du dich freust, wenn wir das ordnen. Und danke, dass wir überhaupt in der Lage sind, das zu tun, weil du, Herr Jesus, für unsere Schuld gestorben bist und uns ewiges Leben gegeben hast, weil wir in den Augen des Vaters rein geworden sind. Wir danken im Namen von Jesus Christus. Amen.